Hooligans randalieren vor und im Fußballstadion. Manche Gruppen gehen allerdings noch weiter. Das EM-Gruppenspiel zwischen England und Serbien war als Hochrisikopartie eingestuft. Und tatsächlich, vor dem Spiel sind Stühle und Fäuste geflogen. Beide Länder haben eine ausgeprägte Hooligan-Szene. Wir schauen heute nach Serbien. Denn im dortigen Vereinsfußball überschreiten Hooligans Grenzen, die weit über Prügeleien rund ums Stadion hinausgehen. BR-Journalist Niklas Eckert hat lange zur Hooligan-Szene in Serbien recherchiert und erzählt von offenbar weitreichenden Verstrickungen mit Drogenclans und von einer gefährlichen Nähe, möglicherweise bis an die Staatsspitze Serbiens. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 20. Juni. Hallo Niklas.
Hallo. Also es gibt natürlich ganz normal die Fans, die ins Stadion gehen und da ihren emotionenfreien Lauf lassen und jubeln und ihre Mannschaft anfeuern. Aber es gibt eben auch Hooligans, die teilweise gar nicht so sehr wegen des Fußballs da sind, sondern vor allem als gewaltbereite Fans ihre Gewalt im Umfeld eines solchen Fußballspiels halt ausleben wollen. Und dann gibt's aber nochmal eine Kategorie, die man in Deutschland vielleicht gar nicht so sehr kennt. Und Fußball ist da eigentlich nur noch ein Deckmantel oder eine Art Feigenblatt für das, was sie wirklich im Hintergrund treiben. Und deswegen kannst du diesen Stadionbesuch in Serbien jetzt auch nicht unbedingt mit dem Stadionbesuch in Deutschland vergleichen. Die Stadien in Deutschland sind ja immer voll, sind sehr viele Fans da. In Serbien sind die relativ leer und das halt vermutlich auch, weil ein sehr großer Block von Hooligans besetzt wird, die dann bei Derbys oder Spielen extrem viel Pyrotechnik zünden, Stühle aus den Verankerungen reißen, da teilweise sehr, sehr stark zeigen, dass sie großes Gewalt- oder Eskalationspotenzial haben. Und bei dem Belgrader Derby zwischen den beiden Vereinen Partizan und Roter Stern hat man dann auch zum Beispiel letztes Jahr, als wir in Serbien waren, gesagt, keine Fans. Geisterspiel, das eskaliert zu sehr, deswegen darf gar niemand mehr rein. Und trotzdem war die Polizeipräsenz extrem hoch, obwohl keine Fans ins Stadion durften, weil man halt gesagt hat, es kann trotzdem super viel passieren im Umfeld dieses Spiels. Und es gibt dann aber trotzdem eine Abstufung Hooligans, die dann gar nicht mehr nur untereinander ihre Gewalt ausleben, sondern teilweise sogar aus dem Bereich der Kriminalität kommen. Das hat dann gar nicht mehr viel mit dem Spiel an sich zu tun.
Und welche Art von Kriminalität ist das, um die es hier geht?
Also wir sind da schon tief wirklich im Bereich der organisierten Kriminalität.
Also es geht nicht nur um Gewalt bei den Spielen?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also in Belgrad sind zum Beispiel viele Sicherheitskräfte in Nachtclubs aus diesen Hooligan-Gruppen. Und in diesen Nachtclubs und den Arealen, wo die halt die Sicherheitskräfte stellen, da ist ein florierender großer Drogenhandel. Und den beherrschen auch Hooligan-Gruppen, weil sie teilweise eben zu Drogenclans gehören oder für Drogenclans aus dem Ausland wie aus Montenegro arbeiten. Da gibt's schon sehr, sehr tiefe Verflechtungen zwischen der organisierten Kriminalität und den Gruppierungen. Es geht ums Ausmaß und was dann am Ende dabei rauskommt bei dem, was die Hooligans für Arbeit in Anführungszeichen machen im Bereich der organisierten Kriminalität, weil du wirklich ein paar Gesichter hast, die so die Drecksarbeit erledigen für diese Clans. Also das sind dann nicht nur Dealer, sondern wirklich Menschen, die andere Menschen umbringen, mutmaßlich. Denn aktuell läuft auch in Belgrad ein Prozess, schon sehr, sehr lange, also 1,5 Jahre mittlerweile. Und da sind serbische Hooligans vom Verein Partizan Belgrad vor Gericht und angeklagt wegen unter anderem fünffachen Mordes. Also wirklich die ganz harten Kaliber.
Was ist da passiert?
Also es gibt einen zentralen Kopf bei der Geschichte, einen Namen, den man sich da merken muss. Das ist Veljko Belivuk. Das ist ein Hooligan, der eben aus dem Block von Partizan Belgrad kommt. Der war lange Zeit die Nummer 2 da in der Hooligan-Gruppe. Und der hat, nachdem sein Vorgesetzter, in Anführungszeichen, sein Komplize Stankovic, der die Hooligan-Gruppe angeführt hat, ermordet wurde, die Kontrolle über diese Gruppe übernommen vor einigen Jahren und hat sie seitdem geführt, bis eben zu seiner Festnahme vor ja gut 1,5 Jahren, bis er jetzt vor Gericht steht. Und Bellywook, der soll ja über Jahre hinweg Leute entführt haben, teilweise getötet haben. Es gibt ein sogenanntes Schlachthaus, wird es zumindest in den Medien des Öfteren bezeichnet. Und da sollen er und seine Komplizen eben Leute hin entführt haben und dann am Ende auch ermordet und sogar ja, zerlegt haben. Also es ist ganz bizarr in dem Haus, wenn man da Videos sieht vom Innenministerium, das ist auch total spannend. Das Innenministerium hat einfach die ganzen Videos aus diesem Haus und von Razzien online gestellt, die kann man sich anschauen. Das ist ein unscheinbares Haus irgendwo auf dem Land in der Nähe von der Donau. Und wenn du in die Garage reingehst, ist da so eine ja, Verblendung, eine Klappe an der Wand, eine kleine quadratische. Und wenn man die aufmacht, kommt man durch so ein kleines Schlupfloch in einen geheimen Raum hinter dieser Garage. Und da haben die Behörden einen Fleischwolf gefunden, einen riesigen Fleischwolf, in dem dann am Ende sogar menschliche DNA war. Also geht man davon aus, dass Bellywook und seine Gruppe die Opfer tatsächlich wortwörtlich durch den Fleischwolf gedreht haben, um die Spuren zu beseitigen und dann ja die Reste in die Donau geschmissen haben.
Das ist natürlich eine Form von Brutalität, die alle Vorstellungskraft sprengt. Wie sehen denn die Verbindungen dieser serbischen Hooligan-Gruppe zur organisierten Kriminalität genau aus?
In dem Fall bei Bellywook geht die Polizei davon aus, dass er zum Kavac-Clan gehört, der in Montenegro sitzt. Und es gibt dann halt auch befeindete oder konkurrierende Clans. Und viele Opfer, mutmaßlich getötet eben von Bellywook und seiner Gruppe, die sind auch aus konkurrierenden Clans. Also letztendlich tragen Hooligans diesen Clankrieg dann in Serbien oder auch anderen Ländern Europas aus und bringen dann für ihre Bosse Menschen um. Zumindest ist das das, was aus den Gerichtsakten und den polizeilichen Ermittlungen hervorgeht.
Und wie ist das rausgekommen? Woher wissen die Ermittler das?
Es ist so, dass die Ermittlungen erst so richtig ins Rollen gekommen sind wegen geleakter Messages von einem Messenger, der Sky ECC heißt. Das war so ein verschlüsselter Messenger-Dienst und über den haben ganz, ganz viele kriminelle Gruppen in ganz Europa kommuniziert. Und den haben verschiedene Behörden, unter anderem aus den Niederlanden, dann geknackt irgendwann und konnten dann die Nachrichten auslesen. Und dadurch wurden ganz viele Gruppierungen, Mafia-Gruppierungen, eben auch Clans, Hooligans etc. und ihre Machenschaften aufgedeckt und an die serbischen Behörden wurden zum Beispiel Nachrichten weitergeleitet, die über Handys von Bellywook und Komplizen liefen. Und da mussten die serbischen Behörden dann eingreifen und haben dann auch durch diese Nachrichten das ganze Ausmaß so ein bisschen aufdecken können, dass wohl, man muss sagen wohl, weil sie stehen ja immer noch vor Gericht, es gibt noch kein rechtskräftiges Urteil, aber alle Belege deuten darauf hin, dass Bellywook und seine Komplizen mehrere Menschen eben umgebracht haben in diesem Clan-Krieg und für den Kavac-Clan die Drecksarbeit erledigt haben.
Also, wenn er jetzt vor Gericht steht, ist dann nicht die Gefahr oder ein Teil dessen gebannt?
Jein. Also auf der einen Seite hat man natürlich einen gefährlichen Mann vor Gericht, aber die Strukturen, die existieren ja immer noch. Und letztendlich wird Bellywook, der jetzt nicht mehr im Block steht, halt einfach durch jemand anderen ersetzt. Denn die Strukturen in der organisierten Kriminalität, die gibt es ja immer noch. Und die versuchen auch Menschen aufrechtzuerhalten.
Und wer ist das denn? Wer genau versucht, diese Strukturen aufrechtzuerhalten?
Also man geht davon aus, dass das Menschen sind, die in Behörden oder sogar im Staatsapparat sitzen. Und es gab vorher eben schon auch einen Prozess gegen Bellywook, bei dem er wegen Mordes angeklagt war. Und es gab sogar DNA-Beweise am Tatort. Und dann, ja, hat der Gerichtsmediziner gesagt, die sind nicht mehr da. Da gab es einen Fehler oder eine Verwechslung und die DNA-Beweise sind einfach weg. Und da fragt man sich schon, wie kann sowas passieren, dass die Beweise einfach verschwinden. Letztendlich ist Bellywook dann freigesprochen worden und saß nur eine kurze Zeit eben in Untersuchungshaft deswegen und war am Ende ein freier Mann. Und es gibt auch einen zweiten Fall, bei dem man auf einem Überwachungsvideo sieht, wie drei Personen den Fahrer des Präsidenten von Partizan Belgrad, also diesem Fußballverein, verprügeln und treten, wirklich. Und ein serbischer Journalist, der sich da auch viel mit diesen Fällen, mit dieser Gruppe beschäftigt hat, der sagt, er könne erkennen, dass das ganz klar Belivuk wäre. Die Behörden haben aber nach drei Unbekannten suchen lassen und sich nicht auf Belivuk konzentriert. Und da merkt man schon, dass es tiefe Verbindungen von dieser Gruppe in verschiedenste Kreise geben könnte.
This one was sitting, it's Karapanjic. This one, Mix, he was sitting also in front of us.
Wir hatten das Glück, dass wir in Serbien den Kollegen Stevan Dojcinovic kennengelernt haben. Der ist Investigativjournalist und der recherchiert schon seit Jahren zu Belivuk, zu seinen Verbindungen zur Regierung und hat da wahnsinnig viel gesammelt. Und der hat uns auch zu sich ins Büro eingeladen, um uns das alles mal zu zeigen, was er da hat an Belegen, an Indizien. Er hat Bilder gesammelt, sie haben selber sogar Bilder auch gemacht. Er hat Chatprotokolle von der Polizei, also viele Indizien, die sich dann zu so einem Gesamtbild zusammenformen.
This police officer for sure, he was not alone controlling this gang, but it went really high up. And I can show you this, basically, if you turn off camera.
Er hat uns manche Sachen auch nicht vor der Kamera gezeigt, weil man an diesen Papieren zum Beispiel erkennt, von wem er sie aus der Polizei hat oder von welcher Behörde sie kommen.
Um welche Verbindungen bzw. Kontakte geht es denn genau?
Also der auffälligste und wahrscheinlich auch wichtigste Kontakt ist Nenad Vučković. Das ist ein Polizist, der bei der serbischen Gendarmerie ist. Es ist eine Militärpolizei. Und es existieren Fotos, die Belivuk und Vučković, diesen Militärpolizisten, Arm in Arm im Block von Partizan Belgrad zeigen. Und das ist schon ein sehr wichtiges Puzzleteil, das rein in so ein mögliches Netzwerk führt.
Also das heißt, diese Hooligans, die haben offenbar eine Verbindung in die Polizei.
Genau. Und Vučković, der war sogar am Ende Fanvertreter in der Vereinsversammlung von Partizan. Der hat also die Fans, in Anführungszeichen, das sind ja zum großen Teil Hooligans, vertreten im Verein selbst und steht dann eben auch noch Arm in Arm im Block mit Belivuk. Und es gibt dann sogar noch andere Indizien, dass die Verbindungen möglicherweise sogar weitergehen. Also dieser Militärpolizist Nenad Vučković, der soll mehrfach mit Belivuk, ja, angeklagt immer noch wegen mehrfachen Mordes, auf einer Shooting Range gewesen sein, also auf so einer Schießtrainingsanlage, sagt die Gewerkschaft des Militärs. Und die sollen sogar bei manchen Treffen noch jemanden dabei gehabt haben, nämlich den Generalsekretär der serbischen Regierung, also oberstes politisches Regal. Das ist zumindest das, was die Gewerkschaft des Militärs berichtet hat. Und dann gibt's auch noch Chatprotokolle. Die hat der Journalist Stevan von einem anderen Kontakt aus der Polizei bekommen und die legen eben noch ganz andere Kontakte von Belivuk nahe.
Und worum geht's da in diesen Chats?
Also in einem Chatprotokoll sagt Vučković zum Beispiel, D sagt, also D ist eine Referenz wahrscheinlich auf Dijana Hrkalović, die war früher im Geheimdienst und Staatssekretärin im Innenministerium. Der kleine Chef weiß es und der große Chef weiß es auch. Und der kleine Chef, da geht man davon aus, dass damit der Innenminister gemeint ist und mit dem großen Chef wohl der Präsident Vučić. Und wir haben Vučić natürlich auch angefragt, ob er denn damit gemeint ist oder was er zu den Vorwürfen zu sagen hat. Eine Reaktion gab es nicht.
Welche Belege gibt es dafür, dass es Personen aus der Politik sind?
Also die Polizei, denen die Chatprotokolle vorliegt, die ist sich sehr sicher, dass das eine Kürzel, das immer verwendet wird, den Vornamen der Staatssekretärin des Innenministers darstellt. Mhm. Diese Chatprotokolle sind dann ein Puzzleteil aus ganz vielen Indizien, die so ein großes Gesamtbild ergeben, wo du sagst, das kann eigentlich kein Zufall mehr sein.
Also du beschreibst, wie organisierte Kriminalität offenbar mit der Polizei zusammenarbeitet und es wohl Verbindungen zum serbischen Innenministerium gibt, möglicherweise sogar noch höher in der Hierarchie, bis zum Präsidenten, bis zu Aleksandar Vučić selbst. Gibt es dafür konkrete Belege?
Also bei der WM 2018 gab es ein sehr spannendes Bild. Da steht der Sohn des Präsidenten Aleksandar Vučić, Danilo Vučić, Arm in Arm zusammen, unter anderem auch mit einem Hooligan von Partizan Belgrad. Und da fragt man sich schon, ja, warum stehen die da zusammen, der Präsidentensohn mit diesem Hooligan? Und der Mann, der mit dem Sohn von Präsident Vučić da steht im Stadion, der hat eben auch Verbindungen zu Belivuk. Und nicht nur das, die Polizei geht davon aus, das haben wir auf internen Dokumenten gesehen, dass er auch für einen der Clans arbeitet und ähnlich wichtig ist wie Belivuk. Und so hast du dann praktisch über den Sohn des Präsidenten eine Linie, die dann bis zu dem Mann führt, der jetzt vor Gericht sitzt wegen ja, mutmaßlich mehrfachen Mordes, Veljko Belivuk.
Und der Sohn des serbischen Präsidenten, der soll ja auch am vergangenen Sonntag unter einigen serbischen Hooligans in Gelsenkirchen gewesen sein. Das berichten verschiedene Medien. Über diesen Präsidentensohn gibt es also eine mögliche Verbindung in dieses Lager. Und gibt es weitere Verbindungen?
Die gibt's. Also die zweite Verbindung, die sieht man 2017 bei der Amtseinführung von Aleksandar Vučić als Präsident. Da gab's einige Proteste in Belgrad, also da waren durchaus viele Menschen auf der Straße. Und deswegen hat er dann einen Sicherheitsdienst engagiert. Und bei diesem Sicherheitsdienst, da waren auch Hooligans von Partizan Belgrad dabei. Auch aus der Gruppe von Belivuk, also das sieht man auf Bildern von der Veranstaltung. Und die waren auch nicht gerade zimperlich, also auch sehr grob zu den Demonstrierenden, auch zu einer Journalistin, die da richtig angepackt haben am Nacken. Und da sieht man, er stellt Hooligans, also gewaltbereite Fans, als Sicherheitspersonal ein. Und ein weiteres sehr spannendes Puzzleteil ist, dass Belivuk, der ja aktuell auch vor Gericht steht, vor Gericht ausgesagt hat, dass seine Gruppe, also die Hooligans um ihn herum, die auch zu großen Teilen eben jetzt angeklagt sind, ein Staatsprojekt gewesen sein soll. Also von Anfang an geplant mit Hilfe der Regierung und dass es auch Treffen mit dem Präsidenten, mit Aleksandar Vučić gegeben haben soll und das alles von vornherein geplant gewesen sein soll. Und das sind ja schon krasse Aussagen. Vučić hat die alle dementiert. Also Vučić hat gesagt, natürlich war das nicht geplant, es ist kein Staatsprojekt und er hat Belivuk auch nie persönlich getroffen. Das wäre alles erfunden oder gelogen.
Okay, also da geht es nicht mehr nur um persönliche Verbindungen, sondern da ist sogar die Rede von einer organisierten staatlichen Zusammenarbeit. Wenn das so wäre, welches Interesse hätte Präsident Vučić denn an solchen Verbindungen in die Hooligan-Szene?
Also ich glaube, das Beispiel der Amtseinführung macht es eigentlich schon ganz klar, was für ein Interesse die Politik in Serbien haben könnte an so einer Zusammenarbeit. Auch weil in Stadien in Serbien einfach viel gesellschaftliche Stimmung entstehen kann, gemacht wird. Das ist auch in der Vergangenheit oft der Fall gewesen. Und auch Vučić ist davon nicht verschont geblieben. Also der hat in der Vergangenheit auch immer wieder Kritik abbekommen, Beleidigungen in den Stadien, wurde verhöhnt in Gesängen und viele Beobachter sagen, dass die Regierung da schon ein großes Interesse hätte, mit den Hooligans zusammenzuarbeiten, einfach weil dadurch kritische Stimmen im Stadion und auch außerhalb des Stadions im Keim erstickt werden könnten, wenn man so eine ja, einschüchternde Truppe an seiner Seite hat. Also ich glaube, dass für viele Journalistinnen und Journalisten in Serbien und auch für die Öffentlichkeit diese Verbindungen offensichtlich scheinen. Bestätigt worden sind sie offiziell natürlich nie. Vučić dementiert es.
Du hast jetzt über ein Jahr lang in diesem Bereich recherchiert, in dem es offenbar sehr viel Gewalt gibt. Wie ist das denn bei dir? Hast du in dieser Zeit selbst Bedrohungen mal erlebt?
Ich persönlich zum Glück keine, aber Stefan, mit dem wir gesprochen haben, der hat schon wirklich heftige Reaktionen bekommen.
Well, the problem is like we are under fire of the establishment since 2016, almost after we found it.
In Serbien sind die Boulevardmedien relativ wichtig auch für die Meinungsmache. Die sind sehr schrill, die sind sehr ja, einseitig und direkt. Und diese Boulevardmedien, die stehen fast alle auf der Seite des Präsidenten.
And there's a lot of big part of population in Serbia believes these things.
die haben Stevan dann auch irgendwann auf dem Kicker gehabt. Als er so viel über diese Verbindungen berichtet hat, gab es plötzlich Titelseiten auf diesen Boulevardblättern, wo Stevan mit Bellywook in Verbindung gebracht wurde. Mhm. Also mit Bellywook, dem mutmaßlichen Mörder, auf dem Titelblatt stand und dann zitiert wurde, hier, ich telefoniere mit Bellywook.
And I cooperate with Mafia, that's the bottom line. And the laws are shaped in a way, can you do nothing to them?
Dinge, die nie passiert sind. Da wurden Lügen verbreitet über ihn. Und er meinte, das ist natürlich für ihn schon ein Gefühl am Ende, das nicht gerade angenehm ist. Also er fühlt sich nicht sicher, weil letztendlich werden durch diese Medien, wird die Stimmung so angeheizt, er wird da als Staatsfeind eigentlich dargestellt, als Feind von Serbien. Und er hat uns gesagt, ja klar, wenn dann, man weiß nie, ob die irgendwann jemanden triggern oder einen Verrückten in Anführungszeichen triggern, der ihn dann auf der Straße umschießt.
Das ist natürlich belastend und vielleicht auch gefährlich für einen Journalisten. Was macht das eigentlich mit dem Fußball, wenn es zwischen Hooligans und organisierter Kriminalität möglicherweise Verbindungen gibt?
Also klar, dem Fußball tun sie jetzt auch nicht gut, ne? Also du hast leere Stadien, du hast Hooligan-Szenen, die Einfluss auf die Vereinsführung haben. Mhm. Aber viel wichtiger, viel größer ist natürlich schon der Einfluss auf die Politik, auf die Zivilgesellschaft. Und das sind ja Dinge, die dann vor allem auch Leute wie Stevan als regierungskritischer Investigativjournalist extrem merken. Also der hat uns gesagt, es ist überhaupt nicht so, dass er aktuell so viel Angst vor den Hooligans hat. Natürlich hat er mit denen auch schon Probleme, aber letztendlich, die stehen vor Gericht. Ja, wenn er über die berichtet, dann wird es nicht schlimmer für die werden. Die Beweise liegen ja vor. Aber wenn er über die Verbindungen zur Regierung berichtet, die werden ja immer noch dementiert, dann könnte es schon Folgen für ihn haben. Und deswegen sagt er, hat er eigentlich viel mehr Angst vor der Regierung als wirklich vor der Mafia, wie er selbst sagt, also vor den kriminellen Hooligans.
Deine Recherche liefert jetzt einen tiefen Einblick in die Hooligan-Szene des serbischen Vereinsfußballs mit möglichen Verbindungen in die organisierte Kriminalität, die ja nichts mehr mit Fußball selbst zu tun hat. Auf der anderen Seite haben wir am vergangenen Sonntag vor dem Spiel Serbien gegen England Ausschreitungen von Hooligans gesehen. Inwiefern hat jetzt das eine was mit dem anderen zu tun?
Also es ist schon unterschiedlich, aber so ein bisschen hängt es natürlich zusammen, weil vereinzelt Leute aus diesen Gruppierungen in Serbien dann zu solchen großen Turnieren auch hinreisen. Also man hat es bei der WM in Russland gesehen, dass da Leute im Block standen, die bekannte serbische Hooligans waren. Man hat jetzt auch gesehen, dass natürlich solche Ausschreitungen, Eskalationen vorkommen können, wenn einige wenige gewaltbereite Fans dabei sind. Das weiß auch die Polizei, deswegen war das ein Hochrisikospiel am Sonntag zum Beispiel zwischen Serbien und England. Aber trotzdem ist es wichtig zu sagen, dass das deutlich seltener vorkommt jetzt bei solchen Turnieren als im Vereinssport. Also du hast in Serbien oder im Vereinsfußball dann allgemein die Fanszenen, richtig große Gruppen, Gruppierungen, große Hooligan-Gruppen, die dann da vielleicht auch aufeinandertreffen. Und bei großen internationalen Turnieren, wie bei der EM jetzt in Deutschland, ist es einfach ein bisschen was anderes, weil dann nicht diese Gruppen als Ganzes anreisen, weil es einfach auch Grenzkontrollen gibt, die Polizei ein bisschen aufpasst, wer da ins Land kommt. Also es ist ein klarer Unterschied zwischen diesem großen internationalen Turnier jetzt und normaler Ligabetrieb.
Vielen Dank, Niklas.
Ja, vielen lieben Dank, Viktoria.
BR-Sportjournalist Niklas Eckert hat sich die serbische Hooligan-Szene genauer angeschaut. Seine ausführliche Sportschau-Reportage Serbische Hooligans als Auftragskiller, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und morgen schauen wir uns Frontex an, die umstrittene Grenzschutzorganisation der EU. Deren Mission ist es, Migration zu verhindern und gleichzeitig Leben auf dem Mittelmeer zu retten. Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Autor der heutigen Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenberg und Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Laura Picerno und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp mit einem ganz anderen Thema. Die Anschlags. Russlands Spione unter uns von WDR und NDR. Der Podcast erzählt die Geschichte eines Ehepaars, Heidrun und Andreas Anschlag. Ja, so nennen die sich. Auf den ersten Blick ganz normale Leute, nette Nachbarn. Was niemand weiß, sie sind russische Spione. Und zwar eine ganz besondere Art. Ihr Doppelleben geht jahrelang gut, aber dann fliegen sie auf. Wer sind die Anschlags wirklich? Und spioniert uns Russland auch heute noch mit solchen Spionen aus? Die Anschlags, Russlands Spione unter uns, findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link direkt dahin gibt's in den Shownotes dieser Folge. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!